Ja, herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud. Heute bei Folge 17 haben wir gerade eben festgestellt. Hallo Jan.
Hallo Marco, wie geht's dir?
Wunderbar, wunderbar. Es ist Freitag, wie soll es einem gehen? Ende der Woche.
Es war eine interessante Woche. Ich glaube, wir hatten eine Konferenz oder hatten wir nicht sogar zwei Konferenzen?
Genau, kommt immer darauf an, in welchem Lager man kommt. Ich gehöre mittlerweile zu beiden. Das heißt einmal die Google I.O. Wobei ich da tatsächlich direkt zugeschlagen habe. Wir
Neues
sind.
Handy gekauft, nein.
Nee, 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 wir sind, genau, da gab es ja einmal Pixel 3a und XL. Aber ich bin schon lange auf der Suche quasi nach einem Smart Assistant von Google.
Okay, also ein Alexa-Lautsprecher
Eben von Google,
von Google.
exakt, genau. Wir hatten es ja schon ein paar Mal von der Alexa und wie gut das ganze Ding funktioniert. Und ich
Ja.
habe auch schon den Echo Show ausprobiert gehabt und dann wieder zurückgeschickt, weil war dann doch nicht so, wie es sein sollte. Habe so ein Fire Tablet Show Dock ausprobiert und es zurückgeschickt, weil es nicht so richtig funktioniert hat.
Der Titel war zu lang.
Genau. Aber hier ist es so, dass da habe ich tatsächlich die ganze Zeit diese Smart Speaker mit Display. Die hat Microsoft, Google schon länger announced, gibt es in den USA schon zu kaufen und die kommen jetzt nach Deutschland.
Also die Grundidee gefällt dir, dass man einen Smart Speaker hat in der Verbindung mit einem Display.
Total. Allein wenn du Timer hast, dass du die runterticken siehst und du nicht fragen musst, wo steht mein Timer, und dann kommt, Kind 1 hat einen Timer von 5 Minuten, Kind 2 hat einen Timer von 3 Minuten. Es gibt einen 3 Minuten 50 Timer, der bei 1 Minute 35 ist. Und das war mein Wäschetimer. Also man kann die benennen und ich kann fragen, wo ist der Wäschetimer, aber
Ja, also,
wenn ich das Ding
du
sehe.
willst ein Display haben.
Ja, zum Beispiel auch. Ich bin ein Fan von Bildern und wir haben eine ganze Menge Bilder von den Kids und die werden quasi so nie gezeigt. Ich gucke mir die immer wieder an, wir gucken die manchmal auf dem Fernseher an, aber so eine Art Picture Frame gibt es viel billiger. Habe ich im Internet auch schon gelesen, dass es die billiger gibt. Aber eben nicht so intelligent. Plus, ich erhoffe mir da in der direkten Vergleich tatsächlich vielleicht irgendwie eine verbesserte Funktion. Weil die Alexa, so gut sie ist,
Was hältst du von smarten Haustürglocken?
da hört es bei mir auf.
Ja, also
Wenn es um
vom
physikalische Sicherheit geht,
Bauchgefühl,
ja,
ne?
rein Bauchgefühl, genau, kann ich nicht. Hier, wir haben ja Leute, die haben das schon seit Jahren und da rufst du an und sagst, ja, warte, ich mach dir die Tür auf. Das ist dann okay, aber.
Ich denke da gerade tatsächlich drüber nach. Bei uns ist noch der Punkt, ich kann auch abends, bevor ich schlafen gehe, kann ich auch die Tür nochmal mechanisch zusätzlich zuschließen. Weißt du? Ich habe da so einen Hebel, den drehe ich ein paar Mal um und dann ist es zugeschlossen. Das heißt also auch mit einem elektronischen Öffnen der Türe würdest du sie trotzdem nicht aufbringen, weil noch zusätzlich das mechanische Schloss zu ist. Ja?
Was du als Zusatzsicherung abends machst und das jetzt auch
Genau,
gut findest. Ja,
exakt.
okay. Ja, ich habe irgendwie, bin ich mir nicht sicher. Also, es ist immer die Frage, welche Technik dazu ist. Wenn die Dinger dann irgendwie auf Bluetooth reagieren, dann habe ich sowieso schon Angst, weil Bluetooth irgendwie gefühlt unsicher ist. Und das macht natürlich irgendwie bei solchen Sachen. Ich habe zum Beispiel auch keine Kamera zu Hause. Auch das wäre durchaus was, was mich reizen würde, wo ich aber einfach da sage, und dann, ich bin ja nicht allein entscheidend zu Hause.
Nein,
Nee, ich bin eher
in der
in
passiven
Minderheit. Genau, ich brauche noch die Stimmen meiner zwei Kinder, um auf ein Unentschieden zu kommen.
Okay.
Nee, aber das ist auch ganz gut, weil man sich da im Endeffekt ein bisschen auf dem Boden bleibt. Weil so eine Kamera, gerade in der Wohnung, vielleicht nach draußen zum Garten, geht es noch. Ich habe jetzt auch hier einen Laptop stehen und habe die Kamera nicht abgeklebt. Also Tinfoil Hat habe ich jetzt keinen. Aber bei der Kamera zu Hause, wenn du überlegst, dann will ich auch in der Regel nicht genug Geld ausgeben. Also irgend so einen billigen Chinesen gekauft für 17 Euro statt Nest, wo der Speicherabo schon 17 Euro im Monat kostet. Weiß nicht, also.
Ja, warum ich dich frage jetzt in dem Zusammenhang, du hast ja eigentlich von dem Google Assistant gesprochen, mit dem Display, und da ist natürlich die Überlegung bei so einer Smart Türglocke, dass man eben dann so ein Display rumstehen hat,
Exakt.
was dir dann das Bild von draußen zeigt. Ja.
Das wäre der nächste Punkt, der mich dann wiederum gereizt hat, aber sich aufgrund meiner vorherigen Argumentation schon
Ja.
fast wieder ausschließt. Wobei, wenn ich andere Leute angucken kann, ist okay. Also es geht ja nur, dass ich selber nicht gesehen habe. Bei einer Türklingel.
Du darfst dich ja nicht vor die Tür stellen.
Genau, da kann ich immer die Kappe ins Gesicht ziehen. Ja, aber wie ist dein Entscheidungsprozess?
Ja, schleppend, schleppend. Also ich habe mir das zufällig neulich durch die Nachbarschaft gelaufen. Da hat einer tatsächlich so eine, wie heißt die Teil? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ring Doorbell.
Redorbe,
Was
exakt,
sonst?
exakt, natürlich, genau darum ging es. Und so hundertprozentig wertig sieht das Ding jetzt irgendwie so auf den ersten Blick nicht aus. Ich habe mir jetzt
Okay.
überlegt, ob ich mal klingle und in Frage, was er denn für Erfahrungen damit gemacht hat
Du mit
bisher.
deinem speziellen Feature-Set könntest doch bestimmt auch andere Wege finden, das mal auszuprobieren. Dass dein Nachbar also gehackt wird.
Genau.
Nein.
Nein. Ja gut, wie kommen wir jetzt überhaupt da drauf? Gab es
Google I.O.
irgend noch was Produktives aus der Google I.O.?
Die kümmern sich jetzt mehr um Privacy, also wollen vielleicht besser als Facebook werden. Die
Noch
Hürde ist
besser.
gering, meinst du? Ja, nee. Sonst waren da schon noch ein paar. Es gibt jetzt auch wieder da einen Darker in Dark Mode. Das scheint die Leute total anzu.
Bist du Dark Mode Fan? Ich sehe,
Nee.
dein Windows ist auch im Light Mode, ne?
Dank 1903, genau, habe ich jetzt mal Light Mode ausprobiert, aber pur, um pures Interesse halber.
Ich bin auch im Light Mode.
Ich habe Dark ausprobiert und fand das bedingt. Also Google Chrome kommt ja im Dark Mode und ich habe jetzt vor kurzem gewechselt, weil irgendwie hat es mich nicht mehr angesprochen. Ich fand das irgendwie, auch Visual Studio hat einen hellen Theme. Da habe ich jetzt einen ähnlichen für Code ausgewählt.
Aber sonst noch irgendwas Enterprise-Relevantes aus der
Aus
I.O.?
der Google I.O. glaube ich nicht. Also da war ich, habe ich es auch nicht super verfolgt. Man liest halt so Android Police oder was auch immer an Feeds
Ja.
man im Feedly hat.
Na gut, dann kommen wir mal zu der anderen Konferenz, die stattgefunden hat diese Woche oder immer noch stattfindet. Ich weiß nicht, heute ist Freitag.
Heute nicht mehr, ich glaube,
Heute nicht
heute
mehr, okay.
ist vorbei.
Die Microsoft Build 2019. Da gab es ein paar Announcements, die für uns ganz interessant waren. Zum Beispiel wurde unter viel Hello ein neues Windows Terminal announced,
Unglaublich.
das jetzt sehr viel
Hast du
kann.
das Werbevideo
Ja,
gesehen?
natürlich.
Wahnsinn.
In 3D.
In 3D, unglaublich.
Sie
Mit
haben das
Emoji.
Terminal gedreht in alle Richtungen. Aber ich meine, es sah schon gut aus. Also wenn es so wird, ich weiß nicht, man kann es ja schon runterladen, kann es selber bauen dann kann man es auch benutzen. Aber man muss es halt noch selber bauen.
Genau, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Aber ich bin gar nicht so der Terminal-Mensch, muss ich tatsächlich sagen. Du scheinst ja in diese Richtung jetzt langsam, Kali Linux und so zu. Ist ja öfters mal
Manchmal ist
Terminal.
es
Ja.
notwendig, ja. Manchmal ist es notwendig.
Genau, also Git Clone mache ich auch auf der Kommandozeile, wenn mein Visual Studio es nicht hergibt.
Aber du machst ja auch PowerShell-Sachen, oder?
Ja, genau. Ja, das ist schon richtig. Nur, ich hatte noch nie den Bedarf für, es gibt ja diesen PS Commander, glaube ich, heißt der das schon immer mal versucht hat. Was ich auch immer installiere, wenn ich Git drauf habe, ist tatsächlich Poshgit, um ein bisschen Farbe da reinzukriegen, den Dings zu sehen. Aber wie gesagt, für einen eigenen Terminal mit Multitap hat es noch nie gereicht bei mir.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Sie haben ja auch die WSL 2 angekündigt, ja, das Windows Subset für Linux, Subsystem für Linux, da die zweite Version davon. Und ich glaube, in dieser Terminal-Präsentation haben Sie auch ein Tab gehabt, wo Sie Ubuntu drauf gezeigt hatten oder sowas. Kann das sein?
Exakt. Du hast ja heute schon, aber da gab es wohl eine relativ dramatische Änderung da drin. Bisher war es so, dass es quasi keine VM war, sondern die haben wirklich einfach nativ den Kernel gehabt und der war ziemlich straight angebunden. Das hat aber nur für Teile gut funktioniert. Gerade für Entwickler, auf die die WSL ja durchaus abzielt, damit du deine Tooling hast für NPM, whatever, damit du dort quasi dein Node-Development machen kannst, ja, ist es so, das ist sehr dateiintensiv. Und das war eine der Schwächen der ersten WSL,
Es geht
dass.
um diese System Calls im
Genau.
Endeffekt. Ja, also wenn es Richtung Kernel geht, irgendwie, da hatten sie da zwar so eine Übersetzungsschicht eingebaut in die
Exakt.
WSL 1, aber kannst natürlich nicht alles eins zu eins mappen. Das war nicht so einfach. Und deswegen gehen sie jetzt mehr Richtung Virtualisierung eigentlich wieder.
Genau, wo sie es trotzdem wohl relativ intelligent machen wollen. Es ist nicht so, als hätte ich mir die VM wohl selber installiert. Wenn ich es verstehe, ist, sie liefern quasi den Linux-Kernel mit und auch dort quasi ist es so wahrscheinlich eher so ein bisschen wie containermäßig. Das heißt, du hast den Kernel und dann sitzen da drauf Container, die dann die spezifische Distro mitbringen, weil du auch dann heute ja auch mehrere Distros wieder haben kannst.
Es ist eine Managed VM. Ja, du kriegst von dem Management der VM selber nichts mit, kannst da, glaube ich, auch nichts verändern. So haben sie es jedenfalls gesagt. Im Endeffekt ist es für dich, als würdest du ein Fenster aufmachen. So wie bisher eigentlich auch. Ja.
Solange es da nicht lange braucht beim Booten, genau, das ist
Die
die Magie,
Geschwindigkeit hat
glaube
sich
ich.
wohl, sagen sie zumindest, es gibt auch eine Demo, hat sich sogar verbessert eigentlich. Ja.
Okay.
Erinnert mich so ein bisschen an die Windows Sandbox. Das ist ja auch so eine Managed VM im Prinzip. Ja, du kannst es als Feature aktivieren in Windows 10 ab 1903.
Ja.
Und dann ist es im Prinzip, dann ist es ein Knopf in deiner Taskzeile, den du anklickst und dann hast du ein neues Fenster mit einem neuen Desktop offen.
Habe ich jetzt schon ein paar Mal genutzt.
Ja.
Fand ich sehr geil. Also ich weiß gar nicht, was habe ich denn getestet? Es war irgendein Software-Deployment, das ich ausprobieren wollte oder irgendein PowerShell. Und um da eine clean Umgebung zu kriegen, das Ding war super schnell an, ausgemacht, weg war's. Coole Sache.
Ja, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, wie man im Prinzip Malware-Analyse darauf betreiben kann. Du kannst natürlich dir da eine Malware draufziehen und kannst die laufen lassen, ohne
eine Riesengefahr zu
ohne
haben.
Ohne Riesengefahr man sollte wissen, was zu man haben, tut. Genau. Kannst, ja, ich glaube, vier Sachen kannst du irgendwie konfigurieren, ob du eine Netzwerkverbindung hast oder nicht oder sowas. Das kannst du über so eine Config-Datei einstellen. Genau. Von daher könntest du da schon nochmal ein bisschen mehr machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht unmöglich, jetzt aus einer VM heraus auszubrechen.
Genau.
Also alles ist möglich. Aber trotzdem hast du da eine ganz, ganz interessante Testumgebung für solche Zwecke.
Ja? Genau.
Ja, was haben wir denn noch so gehabt diese Woche? Was haben sie noch angekündigt? Was mir noch aufgefallen ist, war Windows Explorer in 20H1.
Das hat mich jetzt völlig geflasht, als du das vorhin gesagt hast, weil ich gehofft habe, es ist jetzt drin, ne?
Ja.
Mit der 19.01.
Vielleicht sollen wir erstmal sagen, um was es geht.
Ja, wir hatten ja schon einmal einen Podcast zu Microsoft Search, wo ich generell ein Fan bin. Wir haben das euch in dem Bing-Kontext nochmal auch dann vorgestellt. Und auf der Basis hat Microsoft quasi versucht, Microsoft unter einem Umbrella der Microsoft Search alle Suchen und alle Content Sources vor allem anzubinden. Das heißt Yammer, Teams, Exchange, dein Desktop und und. Mhm. Und das, auf was du jetzt anspielst, ist, das haben sie schon immer gezeigt, dass dein Windows-Startmenü darauf zugreift und du eben nicht zu Bing gehen musst oder zu SharePoint oder zu Office oder zu Outlook. Ja, du als im Browser lebender Mensch hast ja da deutlich schneller Zugang zu gewissen Features, sondern dass es im Desktop drin ist. Und jetzt merkt man anscheinend wieder, wie langsam es ist.
Also, als wir vor vier oder fünf Jahren, weiß nicht mehr genau, bei meinem allerersten Cloud-Projekt angefangen haben, weiß nicht, ob du dich erinnerst, da haben wir schon relativ früh angefangen, alkoholfreies Bier zu trinken bei dem Kunden.
Genau.
Da war es so gewesen, dass der Kunde tatsächlich damals schon gesagt hat, bitte, warum gibt es denn nicht eine company-weite Suche, die ich von überall aus nutzen kann, die auf alle Inhalte zugreift? Ja. Also völlig an den Haaren herbeigezogen eigentlich dieser Wunsch. Ne?
Ja, das ist wie das allgegenwärtige Dashboard, wo ich alle meine Kalender, meine Mails und meine Daten und BI-Daten sehe. Der Wunsch ist immer da, die Umsetzung ist immer kompliziert, weil es eine Riesenmasse treffen muss. Jeder braucht andere Search, hat andere Bedingungen da drin. Ne?
Ja, aber das, was sie jetzt umgesetzt haben, das war das, was eigentlich damals auf der Wunschliste stand. Ja? Und das kann man schon verstehen, dass man sowas haben möchte. Dass ich in die Startmenü suche, was eingebe und dann irgendwie alle Ergebnisse von komplett Office 365 bekomme.
Ja. Wir haben ja immer wieder, auch eine der Sachen bei Bill zum Beispiel, Mary Jo Foley und Paul Thurrott waren quasi als Summary Speaker da. Wenn man denen zuhört, geht es ja auch immer wieder um, wie schnell wird Windows aktualisiert. Wo wir immer wieder mehr feststellen, es geht eigentlich nicht schnell genug. Mhm. Also die Kunden haben keinen 18.09 im Einsatz und deswegen geht X oder Y nicht. Mhm. Dass da immer gefordert wird, es muss noch langsamer gehen, es muss stabiler werden. Wir hatten aber die Diskussion, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass es für die Windows-Produktgruppe durchaus ein Problem ist. Weil wenn er sagt, hey, wenn wir dieses Feature voraussetzen wollen und wir jetzt tatsächlich nicht mehr alle halbe Jahre das Feature ausrollen können, sondern nur noch einmal im Jahr und die Kunden eine Version überspringen oder hinten dran sind, bedeutet, wir haben 2 Jahre keine Innovation. Und so ein bisschen erinnere mich das jetzt daran, wenn du sagst, das ist jetzt 20H1, klingt es so, als hätten sie das jetzt quasi auch ein bisschen wahr gemacht. Jetzt kam, glaube ich, der erste 1909-Bild in den FastRing. Und ohne großartige Neuerungen, und alle haben schon gesagt, erwartet dort keine riesen Neuerungen. Das wird eine Art Service Pack, ein R2-Release. Das heißt, das nächstgrößere wird dann 20H1, also 2003 quasi. Und anscheinend müsste ich dann so lange auf meine Enterprise Search warten.
Okay.
Oder ich gehe ins Skip Ahead.
Oder du gehst in den Browser.
Was ist das? Ah, da gab es noch neue Announcements. Da haben wir gar nicht drüber geredet.
Was denn?
Der bessere Edge?
Ja, richtig, richtig. Der neue Edge, der hat jetzt auch ein IE dabei, habe ich gehört. Ne?
Coole Sache. Ja. Ich bin gerade im Bankenumfeld unterwegs und die versuchen da irgendwie Chrome auszurollen. Mhm. Und man hat genau damit Probleme. Was mache ich mit meinem SharePoint, aber auch ActiveX, wie gehen wir damit um? Da geht halt der IE auf, aber das ist schlecht. Eigentlich wollen wir die Performance auch haben, die den Edge bietet, einen Chrome bietet. Wir können aber nicht, weil einige Features fehlen. Da ist sowas, wenn du einzelne Seiten drauf schalten kannst, eigentlich sehr, sehr geil. Weil das, was sie gezeigt haben, war ja noch nicht mal mit, immer wenn du diese www.ibm.com aufrufst, geht der IE auf, sondern das war schon eine einzige Page.
Eine Subseite. Ja,
genau. Und super spannend.
Ja, also vor allem für die ganzen alten Intranet-Projekte, die da noch in oder Business-Applikationen, die da noch in den Unternehmen rumliegen, die nicht im neuen Browser laufen, ist es eigentlich eine super Kombination. Und ganz ehrlich, also ich bin mir nicht sicher, ob der Chrome da nicht Probleme kriegen wird in Zukunft, wenn sie den Edge da jetzt wirklich so rausbringen.
Letztendlich gewinnen ja beide.
Ja.
Das, weil das Chromium ist, das quasi dann unten drunter ja weiterentwickelt wird. Von daher, mein Chef hat mich auch angesprochen, weil ich stolz behauptet habe, das ist die erste Maschine ohne Chrome, die ich jetzt aufgesetzt habe mit 1903. Und er so, boah, hier sieht das alles so religiös. So, naja, mein Gott, es ist halt ein Stück Software weniger, das ich brauche. Ja, deswegen, ich glaube, das wird immer irrelevanter. Ja, wir haben auch dafür unser Windows 10 Plugin drin, das die ARD-Authentifizierung durchschleift. Am Ende ist es tatsächlich wirklich egal, was du jetzt nutzt.
Paul Sirott hat jetzt in dem Zusammenhang sogar gesagt, er ist der Meinung, dass Applikationen grundsätzlich an Relevanz verlieren werden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Newsliste. Fluid Design, Fluid
Framework.
Framework heißt das, genau. Das ist ein interessantes Feature, was so nicht so richtig zu fassen ist irgendwie. Also,
deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das quasi im Video anzugucken, weil das flasht einen total, aber verstanden hat man es, glaube ich, nicht, was man dann da gesehen hat oder wo die Einsätze dann sind.
Also das Interessante daran ist, dass man im Prinzip Elemente aus den Dokumenten rausnimmt und sie in andere Applikationen mit reinbringt. Du hast da dieses Beispiel gesehen mit Outlook, wo du eine E-Mail hast und eine Excel-Tabelle da drin und du machst im Prinzip eine alte E-Mail auf mit einer zwei Wochen alten Excel-File oder Tabelle besser gesagt. Und da sind aber aktuelle Daten drin.
Genau, das, was sie gezeigt haben dort, ist quasi Teile von Dokumenten interaktiv zu machen. Das heißt, wir reden heute immer wieder über Co-Authoring. Das heißt, wir sehen, dass die Technik mit vielen Usern gleichzeitig an Elementen zu arbeiten da sind. Wir sind heute aber noch sehr dokumentenzentrisch. Ja, das ist Word, machen wir das, PowerPoint. Ja,
nicht dokumentenzentrisch.
Und das ist jetzt neu.
Applikationszentrisch.
Auch, genau, applikationszentrisch, genau, Word. Genau, du hast recht, das ist die Word. Und es lebt da drin, dass man dort jetzt gesehen hat, man löst sich. Und das ist das, was meine Vorstellungskraft noch sprengt. Deswegen, ich habe auch noch nicht die Zeit gehabt, es mir anzugucken tiefer. Wo ich es einsetze, wie ich es einsetze. Auch der Einsatz beim Kunden. Ja, also bin froh, wenn sie teilweise mal co-authern und nichts davon abstürzt und das alles läuft. Wenn man das gesehen hat, du hast gerade das E-Mail-Beispiel angesprochen, wenn er mir die Quartalszahlen sendet und das Barchart da drin währenddessen sich noch ändert und getippt wird und ich jetzt zwei Wochen später genau das Beispiel, mal gucken, wie waren die Quartalszahlen, sind es wirklich die, kann ich jetzt meine E-Mail in eine alte Version zurücksetzen, um das zu sehen oder muss ich wissen, welche Datenquelle das war? Also
das wird auch geil, ja. Also wir sehen ja, dass die Kunden teilweise mit dem Feature Autosave in den Office-Applikationen strugglen sozusagen, dass sie da das nicht verstehen, dass sich da jetzt an ihrer Arbeitsweise was ändern muss, weil das typische Vorgehen oft ist ja, du machst irgendwo ein Dokument auf, nimmst es als Template, fängst an, es zu ändern und sagst dir dann, und wenn ich mit meinen Änderungen fertig bin, dann speichere ich es als etwas anderes ab. Ja?
Exakt. Da musst du nicht nur Kunden sagen, es ist mir ja selber passiert.
Mit Autosave ist es keine gute Idee, da muss man sein Verhalten umstellen. Und dann kann ich mir natürlich genauso vorstellen, dass so eine große Veränderung da auch nochmal einiges an Change Management mit sich bringen wird.
Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wo dieses Element lebt. Also sie haben da ein Beispiel eben gezeigt von einer Tabelle, wo drei Leute drin gearbeitet haben. Sie haben auch Word-Dokumente gezeigt, aber sie haben auch so eine kleine Tabelle gezeigt, die sich verändert hat. Wo lebt das? Also wo erstellst du diese Tabelle und es ist jetzt eine Tabelle, das nächste Mal ist es einfach ein Textausschnitt. Da gibt es schon geile Sachen, aber grundlegend, ja. Du hast dir übrigens Gedanken um die Zeit gemacht.
Ja, das Problem ist immer, wenn wir uns Gedanken im Vorfeld darüber machen, ob wir genug Themen haben, dann verleitet uns das, mehr ins Schwafeln zu kommen und das wiederum
genau.
So, also du hast recht, wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt. Was gab es noch Neues? Das hat jetzt nichts mit der Bild zu tun, aber eine Neuigkeit, die mir unter die Augen gekommen ist, war, es gibt jetzt in Conditional Access eine Möglichkeit, Bedingungen dafür zu konfigurieren, wenn ich bestimmte Aktionen auslösen will. Also zum Beispiel, wenn ich MFA, Multi-Factor Authentication, Registrierung machen möchte, oder wenn ich mein Passwort zurücksetzen möchte über den Self-Service, dann kann ich zur Bedingung konfigurieren, dass ich dazu in einem Trusted Network sein muss.
Ah, okay.
Ja? Das heißt also, dass ich nicht von jedem Platz der Welt aus diese speziellen Security-Aktionen lostreten kann, was schon eine ganz sinnvolle Sache sein kann. Ja?
Wenn man genau die Sicherheit eines Netzes irgendwie bewerten kann.
Ja,
Ja.
ja. Marco, du hast eine ganz interessante Webseite gefunden.
Genau, ich brauchte das letztens für ein kleines Development. Da ging es darum, quasi einen Azure AD-Tenant anzusprechen, und ich brauchte aber die ID des Tenants. Und ja, da geht man ins Azure Portal und kopiert sie sich raus. Ich war aber nur nicht mal Mitglied des Tenants, ich wusste nur den DNS-Namen, noch nicht mal das onmicrosoft.com. Und dafür gibt es eine Webseite, whatismytenantid.com, die das auflöst. Gibt man glucania.com ein, sieht man unsere Tenant-IDs, nichts Geheimes, könnte man immer wieder mal drauf kommen, dass es vielleicht geheim ist, aber das Ding fliegt wirklich überall rum. Und damit kann ich dann tatsächlich an die Tenant-ID kommen, falls es mal jemand braucht. Wir haben es in den Shownotes verlinkt.
Okay. Ja, dann haben wir eine kleine Bemerkung für alle unsere Freunde der philosophischen 5 Minuten dieses kleinen schnuckligen Podcasts. Und zwar eine Empfehlung für eine Serie Westworld. Ich habe das gerade Marco erzählt, kurz bevor wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Und er sagt mir und weist mich darauf hin, dass es damals auch schon in den 70er oder 80er Jahren einen
74,
Spielfilm dazu
genau, war
gab.
das wohl.
Ja. War mir nicht klar. Ich habe jetzt gerade angefangen, die Serie zu gucken, bin da jetzt irgendwie in der ersten Staffel in der Mitte. Und in unserer Serie, in unserer Podcast-Serie, diesen philosophischen 5 Minuten, geht es ja eigentlich immer um die Frage, kann eine Maschine irgendwann mal Bewusstsein erlangen oder nicht? Was ist überhaupt Bewusstsein? Das diskutieren wir da manchmal. Und dazu kann eigentlich diese Serie Westworld ein bisschen was beitragen. Da geht es darum, dass ja, so sehr menschlich aussehende Roboter in so einem Themenpark leben, ja, in so einem ja, Vergnügungspark könnte man sagen. Und da kann man Zeit verbringen in diesem Vergnügungspark, kann sich also einkaufen, dort Szenen miterleben. Also man kann da einfach mitleben mit diesen Robotern. Und das ist so eine Western-Szenerie und kann da eben Abenteuer erleben und noch einiges mehr. Und es ist aber so, dass es nicht immer nur positiv endet für diese Roboter. Den Besuchern ist natürlich klar, dass es Roboter sind und dementsprechend unmenschlich gehen sie auch mit diesen Robotern um. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann gefällt es den Robotern nicht mehr.
Aufstand der Maschinen.
Ganz genau. Und ja, im Zuge unseres Themas hier, der philosophischen 5 Minuten, kann das eine ganz interessante Serie sein. Mir macht Spaß, das zu gucken.
Samt Partner
Kann
oder?
es nur zu empfehlen. Nun, bis zur Hälfte jetzt habe ich sie mitgenommen. Jetzt
Okay. Will sie aussteigen?
will sie aussteigen.
Echt? Okay. Na, wenn ich so weit schaffe, ist ja okay. Zumindest wenn man da ein bisschen durchhalten kann.
Es ist ein bisschen scary. Das ist auch der Punkt,
Das ist für mich nicht so gut.
warum das Interesse jetzt runtergeht. Aber mag eine persönliche Sache sein.
Meine Kumpels scherzen immer, solange keine Zombies drin vorkommen, können wir es auch mal mit dem Marco gucken.
Okay.
Zumindest die Zombies, die einen erschrecken.
Alles klar.
Gut.
Ja, Marco, du wolltest das Thema Entitlement Management, was wir letzte Woche angeschnitten haben, wolltest du noch ein bisschen vertiefen?
Exakt. Das hattest du kurz angerissen und ich wollte mir das nochmal vornehmen, habe das auch ein bisschen getan und wollte da nochmal ein paar Insights durchgeben. Grundsätzlich ist es so, dass es wiederum geht, dass es den Zugriff auf Ressourcen regeln soll und ganz wichtig, dass der Zugriff auf die Ressourcen auch wieder quasi in eine Art Self-Service überführt wird. Was mich ein bisschen ernüchtert hat, ist erstmal, gibt es keine API. Das ist zumindest das, was ich Stand heute gefunden habe. Anders als zum Beispiel beim Access Review, wo tatsächlich ja eine API existent ist, und das hatten wir auch schon irgendwie. Das ist einfach. Access Review macht Gruppenmitgliedschaften reviewen. Da kann ich ein klares Regelset für entwickeln. Jede Gruppe ab einer Klassifizierung muss x-mal reviewed werden. Wenn es beim Entitlement Management ist, was habe ich gemacht? Wir haben ein Lifecycle-Tool, das wir quasi in unseren Projekten mitbringen, und da brauchst du quasi Zugriff auf ein paar Funktionen. Das heißt, wenn du dieses Lifecycle als Admin betreust, dann musst du quasi auf die Ergebnisse des Lifecycle, nämlich so ein CSV, drauf zugreifen können. Und das liegt in der SharePoint-Seite. Mhm. Jetzt ist immer die Frage, wenn du jetzt dafür zuständig wirst, dann fällst du jetzt in eine AD-Gruppe rein. Dann musst du zusätzlich berechtigt werden, wenn die Gruppe nicht gleich die Berechtigung auf SharePoint regelt. Oder zum Beispiel da noch eine App dahinter liegt, die dich berechtigt, durchprovisioniert. Dann sind das halt für einen Admin wieder x Klicks, das zu tun. Mhm. So dass ich, wie gesagt, hier, das, was ich so ein bisschen schade finde, aber es macht inhaltlich Sinn, das skaliert nicht gut, sondern ich muss mir tatsächlich angucken, wo habe ich dieses Entitlement-Management, was macht das aus? Du hast die Rolle Lifecycle-Admin, das heißt, du musst Usage-Guidelines pflegen können auf einer Com-Site, kann ich berechtigen. Du kriegst im Ticketing-System, bei mir im Lab-Tenant, konnte ich da eine App hinterlegen, Freshdesk, weise ich das zu. Das heißt, sobald dann jemand quasi dieses Entitlement-Management bekommt und approved wird, kann ich nämlich dann auch sagen, wer ist denn für das Lifecycle-Tool zuständig? Das ist hier der Service-Verantwortliche plus sein Vertreter. Der managt das und die sollen bitte das selber machen. Und da muss der Admin tatsächlich nachher das einmal aufsetzen. Aber diese kleine Welt innen drin, die funktioniert an sich dann völlig autark. Mhm. Es gibt wieder schöne Mails, wie wir das potenziell auch von Access Review kennen. Hey, hier ist was fällig, hier ist ein Approval. Und diese Ressourcenprovisionierung ist.
Hattest du uns nicht letztes Mal auch erzählt, dass du mit der Produktgruppe da irgendwie einen Call bekommst bezüglich des Entitlement Managements?
Ja, nicht ganz, sondern es ist Access Review. Okay. Da sind wir jetzt quasi auffällig geworden, dass wir das nutzen und Microsoft hätte gerne Feedback. Das geben wir dann natürlich immer gerne. Ja. Das findet jetzt hoffentlich nächsten Freitag statt, wie schon fast erwartet. Die Bild war da, einige Leute sind dort krank geworden. Mhm. Da hoffe ich drauf, dass wir da tatsächlich nochmal ein paar Insights bekommen und vielleicht auch nochmal eine Connection, wo man tatsächlich dann nochmal einen direkteren Durchgriff kriegt, weil das ist sonst immer schwer und vielleicht kann man dann auch tatsächlich, was Entitlement Management angeht, nochmal drüber gucken, um zu schauen, was da ist.
Ich würde vorschlagen, du schreibst mal einen Blogartikel darüber.
Das ist eine gute Idee. Was generell nochmal quasi anzumerken ist, und das finde ich eigentlich ganz spannend daran, und das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, du kannst Entitlement Management direkt oben auf der ersten Ebene starten und sagen, für wen ist es da, für intern oder für extern. Mhm. Wenn wir kurz über Azure B2B nachdenken, da ist es ja so, dass Interne die einladen und das immer auf dem UPN stattfindet. Das heißt, der ist bekannt. Mhm. Hier ist es tatsächlich so, dass man das Entitlement Management so aufsetzen kann, dass es für beliebige Identitäten geht. Das heißt, du kannst einer beliebigen Identität einen Link schicken und sagen, hier ist unser Entitlement Management für dieses Programm. Bewerb dich da drauf. Ja, das könnte ein Mitglied des Teams sein. Und unser Benutzer, der dafür zuständig ist, der kriegt dann einen Request und kann nicht approven, so dass du das tatsächlich da steuern kannst für Externe. Und wie gesagt, ist dann das neue My Access Portal eingebaut, sieht hübsch aus, kann man echt angehen.
Okay, cool.
Wunderbar.
Ja.
Was hast du uns mitgebracht,
Jan? Ja, ich wollte nochmal über das Thema Advanced Hunting sprechen, Advanced Hunting im Windows Defender ATP Kontext. Was ist das? Da geht es darum, dass du im Prinzip neben den Grundfunktionalitäten von Windows Defender ATP, Regeln, die er schon in der Box eingebaut hat sozusagen, dass du darüber hinaus nochmal selbst durch eine Query-Sprache über deine Logfiles, die du in Windows Defender ATP gesammelt hast, Abfragen machen kannst, um so auf Dinge zu stoßen, die Windows Defender ATP vielleicht von sich aus erstmal nicht gefunden hat. Ja, jetzt ist die Frage, wo fängt man da an? Nun, es ist so, es gibt solche Portale im Internet, wie zum Beispiel das Mitre Attack. Das ist eine Plattform, die sammeln sämtliche Angriffe von Hackergruppen von der ganzen Welt, von irgendwelchen Malware-Angriffen und beschreiben diese Angriffe. Ja, die sagen zum Beispiel, die Hackergruppe APT29, die hat immer diese Techniken eingesetzt. Zum Beispiel in der Phase, wo sie dann schon eine Malware auf deinem System drauf haben, da starten sie zum Beispiel oder installieren sie einen neuen Service, der für eine gewisse Persistence sorgt, dass sie da nicht mehr runtergeschmissen werden können oder sowas. Ja? Und so teilen sie den gesamten Angriff teilen sie in mehrere Kapitel ein, die Killchain sozusagen in mehrere Kapitel, also herausfinden, wie sieht meine Umgebung aus und dann der eigentliche Angriff, das Ausführen der Malware, die Persistence, Lateral Movement und so weiter, ja, diese ganzen Angriffskapitel sozusagen. Und dann schreiben sie im Prinzip zu jedem Kapitel alle Möglichkeiten auf, die man da hat, um eben dieses Ziel zu erreichen, der Persistence oder der Execution oder sowas. Und da jede Aktion, die da beschrieben ist, also zum Beispiel Installieren eines neuen Services, der bekommt eine bestimmte Nummer, ja? Damit er wieder auffindbar ist. So, das ist mal das eine. Und jetzt steht dann in der Beschreibung von diesen ganzen Aktionen, steht dann drin, woran kann man das erkennen? Zum Beispiel, es wird ein Event-Log-Eintrag auf dem System gelockt, neuer Service wurde jetzt installiert oder sowas. Ja? Oder ein neuer User wurde angelegt, neuer lokaler User wurde angelegt oder sowas. Ja? Oder es wurde ein Registry-Key geschrieben. Ja? Oder es wird ein File erzeugt im File-System, was ungefähr diesen Pattern hat oder sowas. Ja? So beschreiben sie in diesem Mitre-Attack, auf dieser Mitre-Attack-Plattform, die ganzen Attribute eines Angriffs sozusagen. Ja?
Okay.
Und das ist eigentlich eine super Wissensquelle für die Leute, die dann so ein Advanced Hunting machen können.
Okay.
Die können dann im Prinzip sagen, naja, jetzt suchen wir doch einfach nach diesen Attributen, die da beschrieben worden sind, in der Advanced Hunting Oberfläche von Windows Defender ATP.
Mhm.
Ja, das heißt also, du könntest jetzt zum Beispiel suchen, ist irgendwo ein neuer Registry-Key in meiner Organisation, ein neuer Registry-Key angelegt worden, der folgende Attribute irgendwie hat. Ja?
Aber ist nicht so, dass quasi Microsoft ja, also das klingt jetzt so, als wäre das dokumentiert und auch bekannt. Advanced Hunting ist für mich immer dann, wenn quasi der gesamte Automatismus nicht mehr greift. Das heißt, dein Basisschutz, Microsoft hat ja den Defender und so ein Zeug und der erkennt ja auch ganz viel. Ich dachte, dass Advanced Hunting sehr viel manuell ist. Das klingt ja hier schon so, als wäre da quasi eine Art Playbook hinterlegt, das Microsoft ja dann eigentlich nur regelmäßig lesen müsste, würde das in sein Ruleset einbauen, dann wäre das ja gar nicht mehr Advanced Hunting. Oder ist es quasi so, was über die Zeit dann passiert?
Das ist was über die Zeit passiert. Und es ist natürlich nicht ganz so generisch, wie du dir das vorstellst, weil die Beschreibungen von den einzelnen Angriffen natürlich sehr unterschiedlich immer sind.
Ja? Okay.
Also ich glaube nicht, dass es so komplett manuell, maschinell einzupflegen ist.
Okay.
Aber sie sitzen da natürlich schon Autoren hin und lassen da wieder neue Regeln bauen. Und es gibt auch noch so eine Zwischenschicht. Es gibt andere Leute, zum Beispiel der Florian Roth, der sogenannte Sigma-Rules gebaut hat. Das ist eine Beschreibungssprache für solche Angriffe, die im Prinzip auf eine sehr einfache Art und Weise solche Angriffe beschreibt. Und der hat dann auch ein Tool gebaut, oder zusammen mit Kollegen haben sie ein Tool gebaut, das Sigma-C, wo du diese Beschreibungssprache Sigma dann wieder übersetzen kannst in andere Sprachen, die dann von einem Splunk, von einem Windows Defender ATP, von einem Sentinel und so weiter verstanden werden. Und dann kannst du dann in diesen Systemen entsprechendes Advanced Hunting machen. Nebenbei, es ist nicht nur komplett manuell. Du machst in Windows Defender ATP so eine Sprache, es ist so eine Sprachanfrage oder so eine Suche, besser gesagt, über ein bestimmtes Thema und dann kannst du das abspeichern und kannst sagen, ich möchte das jetzt schedulen, möchte das jetzt irgendwie einmal am Tag laufen lassen oder sowas. Und dann kriegst du automatisch die Alerts daraus. Ja?
Okay, ja.
Also ein gewisser Automatismus ist da schon dabei. Ja, das war mein Thema eigentlich soweit.
Okay.
Ich glaube, dann haben wir es für heute.
Wunderbar.
Wenn du keine Fragen mehr hast.
Nein, das Einzige tatsächlich in den Shownotes hast du KQL hinterlegt und das geht natürlich auf die auf eine SharePoint-Seite. Das heißt, hast du dich da vertippt oder?
Das geht auf eine SharePoint-Seite, wie kommst du darauf?
Weil in der URL Docs SharePoint steht. Also weil KQL kommt tatsächlich aus SharePoint, ist eine SharePoint-Abfragesprache. Es kann aber sein, dass sie auch woanders eingesetzt wird.
Genau, die wird auch in Sentinel und zu einem gewissen Teil auch in Windows Defender ATP eingesetzt. KQL steht ja für Keyword Query Language. Und es ist einfach eine sehr einfache, wie der Name schon sagt, Suchsprache.
Ist es das, was hinter Log Analytics drin steht?
Ganz also genau, exakt.
Das ist KQL.
Das ist KQL.
Oh, okay. Ja. Okay, weil es das SharePoint leicht anders hat, aber ich glaube, da geht es um den Query, den Query und da sieht es manchmal noch ein bisschen anders aus.
Also ein ganz einfaches Beispiel in Windows Defender ATP wäre zum Beispiel Process Creation, das ist das erste Keyword und dann sagst du where, also wo.
Pipe.
Wo irgendwas gleich irgendwas. Ja.
Ich nutze es ja oft aus der App Insights Ecke raus, quasi wenn unser Lifecycle-Tool irgendwie nicht läuft, irgendwo hängen bleibt, haben wir die App Analytics dahinter. Die sind wiederum quasi dann damit abgebildet. Du gehst dann auf Analytics und dann schreibst du genau das. Okay. Traces, where, Operation ID ist gleich, or Message contains Group ID. Also von daher, Das fand ich immer sehr spannend. Das ist halt etwas, was sich echt lernt, rentiert zu lernen, weil es anscheinend so universal einsetzbar ist.
Ganz genau.
Geil. Wunderbar. Jan,
sind wir durch? Wir sind durch. Nächstes Mal bitte den Ton ausschalten.
Immer. Hat man bestimmt nicht gehört, hättest du es nicht gesagt.
Euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.